80-jährige Bonner Karl-Heinz Schmidt hat uns heute viel zu erzählen. Er war einer der ersten Saaldiener und später Platzmeister im Deutschen Bundestag.
Schmidt hat somit die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland hautnah miterlebt. Von seinen Begegnungen und Erlebnissen mit den Bundeskanzlern von Adenauer bis Kohl und vielen anderen Politikern plaudert er mit unserem Kollegen Otto Ganser.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Schmidt.
Hallo, ich grüße Sie, guten Abend.
Wir haben es ja gerade schon in der Anmoderation gehört. Wir haben ein ganz interessantes Thema und Sie verkörpern eine wunderbare Geschichte, die dahinter steckt, in dem Sie viel erzählen können aus der Bonner Republik. Sie waren Saaldiener, später waren Sie Platzmeister. Platzmeister, genau. Aber das können Sie nachher alles ein bisschen mehr erklären. Da wissen bestimmt die meisten Hörerinnen und Hörer nicht so gut drüber Bescheid. Und jetzt wäre bestimmt mal ganz interessant, Sie haben in jungen Jahren ja schon in Bonn angefangen als Saaldiener. Ja, wie kommt man eigentlich dazu, Herr Schmidt?
Schuld daran sind zwei Sachen, möchte ich mal sagen. Einmal die Währungsreform, Reichsmark, D-Mark, und das zweite, ein großes Schild an der Pädagogischen Akademie zu Bonn am Rhein. Mhm. Auch am Rhein direkt gestanden. Und auf diesem Schild stand geschrieben, hier wird das Bundeshaus gebaut. Wer will, kann hier arbeiten. Und das war auf einem Sonntag, und zwar Pfingstsonntag 1948. Pardon, 49. Ich war arbeitslos, just an diesem Pfingstsonntag. Ich bin dann dort in diese Bauleitung rein und habe gesagt, ja, ich bin bereit zu arbeiten. Und schon habe ich am anderen Tag, am Pfingstsonntag, dort auf der Baustelle Bundeshaus angefangen zu arbeiten. Schon am Pfingstsonntag, Montag, alles wurde herangezogen, was arbeiten wollte, weil dieser Bau sehr schnell fertig sein musste. Aber das Letzte jetzt bin ich erst viel später gewahr geworden.
Ja, aber dann wurde sogar an Feiertagen gearbeitet, ne, wie Sie sagen, ne?
Ja.
Um das schnell hochzuziehen.
Um schnell, und zwar die Konkurrenz. Frankfurt war ja da. Frankfurt wollte genauso Bundeshauptstadt werden wie Bonn auch. Aber Adenauer mit seiner rechten Bauhand, Hermann Wandersleb, war ein bisschen schneller wie Frankfurt. Und das kam aber nur dadurch, weil A, gute Architekten da waren, wie der Eigermann und der Professor, komme ich vielleicht noch auf den Namen drauf, die haben animiert, Tag und Nacht zu arbeiten. Und das hat ja dann auch tatsächlich geklappt, dass das Bundeshaus vor Frankfurt fertig war im Bau und natürlich der Parlamentarische Rat sich vorher schon quasi für Bonn entschieden hat. Aber der Parlamentarische Rat war kein Gesetzgebungsgremium. Man musste warten bis der 7. September, bis der 1. Deutsche Bundestag sich konstituiert hat. Und all in dieser Zeit war ich schon dabei.
Ja, und wann haben Sie denn Ihre Karriere, kann man sagen, als Saaldiener begonnen?
Ja, das kam so, die Baumaßnahmen, Baubundeshaus, so nannte sich das dazu mal von meiner Firma, die war zu Ende und jetzt wurde natürlich von der Verwaltung des Bundestags wurden Leute gesucht. Hervorragend ist nicht das richtige Wort, besonders gerne genommen wurden Leute, die Erfahrung im Haus hatten. Und die hatte ich ja. Ich kannte nicht nur jede Ecke im Haus, ich kannte auch fast jedes Mitglied des Parlamentarischen Rats. Und da fangen wir mit A an, mit Adenauer. Adenauer hat öfters zu mir, ich war dazu mal noch nicht großjährig, auch noch nicht wahlberechtigt, hat zu mir wiederholt gesagt, na, liebe Junge, wann wirst du denn 21? Ja. Das dauerte dann noch ein bisschen. Ich konnte dann mit dem zweiten Bundestag das Parlament mitwählen, also die Mitglieder des Parlaments mitwählen. Aber die Zeit vor der konstituierenden Sitzung, die Begegnung mit den Mitgliedern des damaligen Parlamentarischen Rats, eine kleine Episode, möchte ich mal sagen, die dieses Kennenlernen von zukünftigen Mitgliedern des Bundestages, aber dazu mal schon Mitglied des Parlamentarischen Rats. Vor dem Eingang 1 von Bundeshaus war so ein Kiosk. Den nannten wir Karbitschuppen, weil es dort immer nach Karbit stank. Es war früher auch einer, habe ich mir sagen lassen. Aber da war eine gute Geschäftsfrau, die hat aus diesem Schuppen so eine Art Kiosk gemacht. Und ja, Butterbrot, beschmierte Butterbrot, ein Flasch Bier oder ein Glas Milch. Und das alles natürlich im Stehen. Da gab es keine Stühle und da gab es auch keine Tische. Und da waren zwei Baudillen auf zwei Böcken gestellt und da drumherum hat man gestanden. Und da ich als junger Mann sehr neugierig war, wurde auch unterstützt von meinem Boss, der hatte wieder was anderes im Sinn mit mir, was ich aber viel, viel später erst gewahr geworden bin. Gut, ich bin dann auch an diesem Kiosk, wer ihn mal so nennen darf, und da standen, für mich waren das dazu alles feine Herren, im dunklen Anzug, Krawatte, und Holler sprachen auch perfekt Hochdeutsch. Aber da waren zwei bei. Der eine sprach von Kapitalismus, Faschismus. Natürlich auch von Parlament, Parlamentarischer Rat. Also alles oder viele demokratische Begriffe, die ich ja nicht kannte. In meiner Zeit, wo ich bis zur Großjährigkeit, da hatte man noch keine Demokratie. Ich bin noch Kindersoldat gewesen in russischer Gefangenschaft.
Tja, da war das.
Dann kam dieser Aufbau der Bundesrepublik, dazu mal noch Triezone, englische Zone. Man hatte doch ein bisschen viel Angst noch vor der Besatzungsmacht. Und. Da habe ich die gefragt, die zwei, die so groß redeten von diesem Faschismus und Kapitalismus. Da habe ich die einen gefragt, was ist eigentlich ein Parlament? Was ist das? Da krähte der andere sich rum. Ich sehe dein Gesicht heute noch. Ja, du bist ja auch so ein richtiger Hitlerjunge. Mach, dass du hier wegkommst. Später, wie ich dann, nicht viel später, wenig später, wie dann der Bundestag konstituiert war, da habe ich die zwei wieder gesehen. Das waren die zwei KPD-Leute, Max Reimann und Heinz Renner. Das waren die beiden Obersten von der Kommunistischen Partei Deutschlands. Und deswegen auch dieses Sprechen davon. Und der Reimann, das war ja ein ganz schlimmer Mensch. Der hatte nur Hass im Kopf. Aber auch nur weit unter die Gürtellinie, auch später im Parlament, im Bundestag. Obwohl er da ganz wenig gesprochen hat. Ganz wenig. Wissen Sie warum? Wenn der den Mund aufmachte, ob er auf seinem Platz, Abgeordnetenplatz im Plenum saß oder am Rednerpult war, war nur Beleidigung. Und wenn dann ein gewisser Präsident auf dem Präsidium saß, nicht der Herr Dr. Köhler, der erste Präsident des Bundes, ach, der war nix, können wir direkt übergehen. Dem sein Stellvertreter aber, Carlo Schmidt, ist heute noch ein Begriff. Wenn der oben die Sitzung regelt, da gab das nur, Herr Reimann, ich rufe Sie zur Ordnung. Und der ging dann weiter mit seinem Hass. Ich rufe Sie nochmal zur Ordnung, Herr Reimann, verlassen Sie bitte das Haus. Und wenn Sie nicht wollen, unterbreche ich die Sitzung. Und da ging er raus. Dieser Reimann, diese Hassmaschine gegen alles, was demokratisch war, der hat vielleicht, wenn er im gesamten ersten deutschen Bundestag, da waren ja immerhin 4 Jahre, wenn er davon 4 Wochen im Plenum war, da war es lange. Sonst hat er immer Auszeit gehabt.
Ja, Herr Schmidt, Sie haben ja ganz spannend eben schon erzählt. Und ja, das war für Sie ja, wie Sie eben ja schon angedeutet haben, Neuland, diese Zeit der demokratischen Entwicklung der Bundesrepublik. Und wie ging dann die Zeit dann für Sie weiter und was haben Sie dann in der Folge in den ersten Jahren erlebt?
Also mit Beginn der Arbeit bei der Verwaltung Deutscher Bundestag, ich hatte einen schönen Titel, Hilfsamtsgehilfe, Stundenlohn von 57 Pfennig. Da ich Hauskenntnisse hatte und die Mitglieder des Parlamentarischen Rats, die dann fast alle zur gleichen Zeit auch Mitglied des Deutschen Bundestags waren, also ich Personenkenntnis hatte, war mein Vorteil für das weitere Fortkommen in diesem für mich neuen Beruf. Ich kam aus der Landwirtschaft und komme jetzt über kurze Zeit in Bauwesen und dann in die Verwaltung rein und dann noch zum Parlament, direkt zum Sitzungsdienst. Das heißt, ich war Bote beim Bundestag im Plenum und in den anderen Sitzungsbereichen und über mir stand der Platzmeister. Platzmeister war der Boss über alle Reusen. Er hatte ca. 40, 50 Hilfsamtsgehilfen unter sich und die regelten dann die sorgten mehr im ersten Bundestag für ein bisschen Ordnung, das, was man so kannte. Also der darf ins Plenum rein und der darf da rein und die Presse bleibt draußen. So ungefähr. Und wir hatten dann eine grüne Armbinde an. Uniform kannte man dazu mal noch nicht. Auf der Armbinde stand dann drauf Ordnungsdienst, Sitzungsdienst. Stand Ordnungsdienst drauf, da war man schon was Höheres. Bekam man schon 2 oder 3 Pfennig mehr die Stunde. Mhm. Bei Sitzungsdienst, das waren für, und das stimmt leider, ist heute das noch sehr, sehr, und überhaupt nicht bekannt, und ist auch nie bekannt geworden. Wir, die Boten, waren Leute aus ehemalige Soldaten, Wehrmachtsangehörige, die unter das 131er Gesetz fielen, also ehemalige Berufssoldaten waren. Jetzt kann man schon daraus hören, die waren viel, viel älter wie ich. Und ich war dazu mal 20, 21 Jahre. Und die waren das doppelte alt. Und wir, die Saaldiener, später nannt man sie Parlamentsdiener, heute heißen sie wieder anders in Berlin, wurden doch oft von Mitgliedern des Bundestages und ganz besonders von den Diplomaten herablassend behandelt. Also das Wort Lakaie, Türsteher, Flitzer, das waren schon Dummkopf, das waren schon die Titel, die man mir die wir von Seiten viele an den Kopf geworfen wurden. Aber es gab auch fantastische Leute darunter. Heute noch bekannte Leute, die das nicht gemacht haben. Es wurde aber auch nichts dagegen gemacht, weil der erste Präsident des Bundestages, ich habe ihn schon genannt, Dr. Köhler, unter dem ging gar nichts. Aber wie dann der zweite Präsident kam, das war Hermann Ehlers, ein Oldenburger, der hat dann mal gesagt in einem Besprechung der Betriebsangehörigen, später waren das dann die sogenannten Betriebsversammlungen, die gab es aber dazu mal noch nicht, kein Vertretungsgesetz etc. gab es noch nicht. Aber der hat dann mal sich angehört, was die Leute so sich drüber beschweren und da waren nicht nur Berufssoldaten, wie Finch sagte, dabei, da waren noch Leute, die schon eine gewisse Position im Krieg oder vor dem Krieg hatten, die sich das anhören mussten. Und das hat sich schlagartig geändert. Eigentlich verwunderlich, wie das gegangen ist. Der Präsident hat 3, 4, 5 Tage später mit Beginn der Sitzung gesagt, ich kann es fast wörtlich wiedergeben, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, bevor ich die Sitzung eröffne, möchte ich Folgendes bekannt geben. Und dann kam das. Er verbietet sich, dass man Lakaien nennt und Schimpfwörter und so weiter. Sie, die Saaldiener, die Hilfsamtsgehilfen, die Parlamentsdiener, sind seine Vertretung. Und wer da sich nicht nachrichtet, verstößt gegen die Geschäftsordnung. Und dann schließe ich die Sitzung. Auch meine Herren von den Diplomaten. Schon war Schluss. Von diesem Tag an waren wir auch Menschen. Nur bekannt geworden ist das nie, wie vieles, vieles andere auch.
Ja, das war ja eine spannende Zeit. Und ja, jetzt möchte ich vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen, vielleicht auch, ja, wie das dann so war. Sie mussten ja bestimmte Voraussetzungen mitbringen, also beste Umgangsformen waren ja gefordert. Und viele Kenntnisse, was die Räumlichkeiten betrifft und die Persönlichkeiten und alles, was damit zusammenhängt, ja. Wie war das denn? Und Sie waren ja auch besonders angezogen dann irgendwann, nicht?
Eine gute Frage. Parlamentarische Erfahrung hatte keiner. Das Parlament, die Demokratie, war ja gerade geboren. Aber mitbringen musste man schon. Abschluss der Volksschule, also Abschluss der Schule. Es wurde nachgefragt, wie ist das Elternhaus, dass man nicht vorbestraft sein darf. Ist schon selbstverständlich. Also Anstand, Würde kommt nachher ganz nach oben. Ehrlichkeit, Pflichtgefühl und die Bereitschaft, dem Parlament zu dienen. Das stand auch später in der Funktionsbeschreibung. Deswegen Parlamentsdiener. Würde. Die Würde des Hauses, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Hauses vertritt der Parlamentsdiener. Das haben alle Präsidenten immer wieder bei gewissen Anlässen gewürdigt. Und von daraus musste man sich schon selber ein bisschen arrangieren, sich selber kurz und knapp. Ich habe die Fachhochschule in Köln besucht. Dazu mal hieß es ganz einfach die Inspektorschule. Und ich habe diese Schule ein knappes Jahr. Von 12 Punkten habe ich 10 bekommen. Was wollte ich dann noch mehr? Und damit hatte ich die Inspektorlaufbahn, die Regierungsinspektorlaufbahn. Die habe ich dann auch bekommen, allerdings nicht direkt mit Regierungsinspektor, sondern eine Stufe drunter. Man musste dann in einem Jahr zeigen, ob man würdig ist, ob man was kann, ob man was gelernt hat, ob man dumm ist oder mit Interesse dabei ist. Mein Vorteil war der, ich hatte in der Zeit des Beamten im einfachen Dienst die große Gelegenheit und die übergroße Chance, dem kommenden Europa zu dienen. Kohle und Stahl ist noch ein Begriff.
Ja.
Vorgänger von dem Europäischen Parlament. Gemeinschaft, gemeinsame Versammlung für Kohle und Stahl. So hieß es noch genau. Und Euratom. Die Fusion war 1957, die sogenannten römischen Verträge. Die beiden gingen zusammen und wurden zusammen ein europäisches Parlament, der 6. Ich hatte die große Chance, der deutschen Delegation zu dienen bei diesen, ich habe bei ihr gesagt, Vorgesprächen. Das ist natürlich nicht wahr. Ich war noch nie Politiker. Ich war nur Diener. Ich hatte das große Glück, dort mit zu dienen. Das heißt, im Konsul d'Europe, das war die Vorgänger vom Parlament, vom Europarat in Straßburg, in Brüssel. Und noch das größere Glück, bei den römischen Verträgen 1957 war ich auch dabei mit anschließender Privataudienz für die deutsche Delegation beim Papst.
Dann haben Sie ja viel erlebt.
Ja.
Wir müssen jetzt mal ein bisschen Musik spielen und ein bisschen verschnaufen und dann sprechen wir weiter. Bei mir ist Karl-Heinz Schmidt aus Bonn, ehemaliger Saaldiener und Platzmeister im Deutschen Bundestag in Bonn. Und Sie haben eben schon ganz, ganz viel erzählt über Ihre Erlebnisse und die Anfangszeit im Parlament und wie sich das entwickelt hat. Und ich hatte es eben ja schon angedeutet, die Frage, Sie mussten ja auch eine ganz bestimmte Kleidung tragen. Dazu vielleicht noch etwas, Herr Schmidt.
Mit der Ära Eugen Gerstenmeier. Langer Eugen, ist ja ein Begriff, ne?
Ja, genau.
Kraft meines Amtes ordne ich an. Bumm, da wurde das Hochhaus gebaut. Mit der Ära Dr. Gerstenmeier bekamen wir Saaldiener, parlamentarische Diener, Saaldiener oder wie auch immer, eine Uniform. aus dem Anlass, weil im Europäischen Parlament die abkommandierten Hüschiers, Hüschiele Parlamentär aus Frankreich, Italien, Holland, Belgien, Luxemburg, die hatten alle Dienstuniformen. Das war ein Frack. Und wir hatten so ein bisschen Bläser und so ein bisschen dunkle Hose und. Das hat dann das Präsidium abgeschafft. Und jetzt weiß ich das ja nicht mehr genau. Wenigstens habe ich es im Moment nicht im Kopf. Ich meine, es wäre mit Beginn des zweiten Deutschen Bundestags gewesen. Also 54, 55 bekamen wir dann, die Parlamentsdiener, auch einen Frack angepasst. Und dazu mal hatten die einfachen Saaldiener einen dunkelblauen Frack mit einer roten Weste, knallrot, ein Chemisett. Ich weiß noch, ob viele Leute wissen, was ein Chemisett ist. Das ist ein Hemdbrust oder Brusthemd. Also das war hier an der Brust und unten um den Leib rum festgebunden mit einem Stehkragen und einem Kragenknopf. Und dann ging man immer so gerade. Man traute sich nicht, den Kopf nach links oder rechts zu tun, sonst pickte man sich in diesen Stehkragen rein. Also, wir bekamen einen Frackuniform und nur der Platzmeister hatte eine andere Weste und die war weiß.
Ja. Und die haben Sie bis heute noch. Die,
ja. Typ, oder? Ja. Von da an war, wie wir zum ersten Mal aufgetreten sind im Frack, da sagte Adenauer zu mir, ja, bist du jetzt eine Bing? Nein, hat nicht du gesagt, pardon. Nie. Sind Sie jetzt ein Pinguin? Wenn ja, wer ist denn der Oberpinguin? Und da kam mein Vorgänger dazu und der hat dann gesagt, hier, Herr Bundeskanzler, ich habe die weiße Weste. Na Gott sei Dank, dass man wenigstens einen mit einer weißen Weste im Hohen Hause hat. Das war dann typisch Adenauer. Aber diese Uniform hat dann Kai-Uwe von Hassel etwas später geändert. Aus dem einfachen Grund, wir hatten die Kragenspitzen immer ein bisschen voller Blut. Die waren so spitzen, so gestärkt, dass sie die Haut aufkratzte. Das war schon mal eine Sache, die missfallen war. Das zweite war dieses Chemisett. Das war ja wie ein Panzer vor der Brust. Und das dritte war die Schnürschuhe. Wir hatten 28 Paar, ich vergesse die Zahl nie, 28 Paar Schnürschuhe. Und wenn jetzt von den 29, 30 Parlamentsdiener zwei oder drei krank wurden, und dann musste der andere einspringen und dem anderen seine Schnürschuhe auch tragen. Und nach Menschengedenken gibt es ja auch Leute, die, na, lass mal doch Deutsch sprechen, Schweißfüße haben, ne? Und das ging dann gegen die Gesundheit. Und das hat dann der damalige Präsident Kai-Uwe von Hassel abgeschafft. Und daraufhin ging die rote Weste weg. Wir bekamen eine Frack-Hemd dazu, kein Chemisettchen mehr. Die Stiefel flogen ganz weg. Also es wurde etwas legerer und menschlicher, das Tragen von diesem Frack. Und nun auf den Platzmeister. Der Platzmeister ist eine Funktion, die schon aus dem Reichstag bestand und vom Bundestag mit übernommen wurde. Drei Funktionen waren es. Platzmeister, die christliche Morgenfeier und der Hammelsprung. Alles drei, was in der Bevölkerung kaum man weiß. Der Hammelsprung ist eine Abstimmungsart, wenn der amtierende Präsident nicht erkennen kann, wo ist ja nein Mehrheit, müssen alle Abgeordneten raus aus dem Plenarsaal und kommen in den Türen ja nein enthalten wieder rein. Und dort werden sie gezählt wie die Hammel, aber auch berührt und laut gesprochen. Eins, zwei und so weiter. Damit hat man genau die Zahl, wer mit ja oder nein, also das Abstimmungsergebnis. Die christliche Morgenfeier weiß doch kein Mensch. Jeden Plenartag, ob es heute noch in Berlin so ist, weiß ich nicht, wage es aber zu bezweifeln. Jeden Plenartag ist morgens früh um 7.35 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Bundeshaus. Ein Altar wird aufgebaut, Kerzen werden angezündet, Blumen stehen dort, ein Kruzifix steht auf diesem Altar. In dem Raum ist auch eine kleine Orgel. Dort wird dann ein Gebet gesprochen, das im Abwechslung von einem halben Jahr einmal die katholische Kirche schreibt und der andere Mal die evangelische Kirche. Und zu Beginn dieses Gottesdienstes läuten die Glocken vom, auch abwechselnd, Kölner Dom, der dicke Peter, vom Straßburger Münster oder von der Liebfrauenkirche in München oder Liebfrauendom, auch abwechselnd. Durch ganze Haus über Lautsprecher und das heißt dann die Aufforderung zum Gebet kommen. In der ersten Zeit, ersten 4, 5, 6 Wahlperioden des Bundestages war die christliche Morgenfeier gut besetzt. Und es wurde auch von Seiten des Abgeordneten das Gebet vorgelesen. Aber mit der Zeit wurden es immer weniger. Und wie ich Abschied nahm vom Parlament, wenn dann zur christlichen Morgenfeier 5, 6 oder ein Dutzend kam, das letzte war schon 4, und die meiste Zeit hat dann der Platzmeister das Gebet sprechen müssen, weil die Gläubigen, die wenigen, die kamen, nicht vorlesen wollten. Das ist die Funktionsbeschreibung des Platzmeisters, heißt am ersten Punkt, und dann kommt gar nichts, so schnell nichts mehr. Der Platzmeister ist verantwortlich für den reibungslosen Ablauf aller Sitzungen des Parlaments. Punkt. Und wenn das nicht klappt, egal wo, ob eine Ausschusssitzung, Enquetekommission oder Arbeitsgruppe, oder so, ja, die Vollversammlung des Souveräns, dann kriegt der Platzmeister einen auf die Nase. Da kriegt er eine Zigarre verpasst. Noch was ist für den Platzmeister sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, die er dann braucht. Er ist mit dem Protokoll des Bundesministeriums des Inneren und natürlich mit dem eigenen Protokoll mitverantwortlich für Staatsempfänge, die der Bundestag und der Bundespräsident anordnet. Der Platzmeister ist da mitverantwortlich. Und da kann man sich mal vorstellen, beim Staatsbegräbnis Adenauer in Köln oder beim Staatsbegräbnis von Franz Josef Strauß in München, wo Tausende, zigtausende Menschen hinkamen. Und da muss dieses enge Kreis, wo die Feierlichkeiten sind in der Kirche, von dem Platzmeister mit seinen Mannen so abgeschirmt sein, dass nichts anderes dran kommt und trotzdem repräsentieren.
Ja, Herr Schmitz, die Zeit läuft uns weg, aber in unserer letzten Gesprächsrunde, da möchte ich natürlich auch stellvertretend für die Hörer, die bestimmt auch ganz neugierig ist, was man in so vielen Bundestagszeiten oder mit den ganzen Sitzungen und den Parlamentariern, mit den Bundeskanzlern, Sie haben ja von Bundeskanzler Adenauer angefangen bis Kohl noch alle Bundeskanzler erlebt. Und ich denke, da sind ja auch schon mal persönliche Gespräche geführt worden oder auch schon mal lustige Angelegenheiten. Und irgendwo hatte ich mal gelesen, von Strauß haben Sie mal irgendwas verzapft bekommen.
Franz Josef Strauß, dieser Vollblutpolitiker, er nicht alleine, da waren viele andere. Ja. Auch mal Helmut Schmidt, Rainer Barzel und viele, viele andere nicht zu vergessen. Aber Franz Josef Strauß war doch eine Figur, die immer wieder hervorstach. Egal, wo er war, gebe ich mal von dem Franz Josef Folgendes. Er litt ja unter Bluthochdruck. Und wenn er in Rage war, bekam er nicht nur eine dicke Kopf, sondern auch eine rote. Also war der Blutdruck wieder sehr, sehr hoch. Wenn es dann soweit war, dann, ich stand ja nicht weit von ihm weg, 5 Meter, eher weniger wie weiter. Dann winkte er mir zu, ich gehe zu ihm hin und sage, ja, Herr Abgeordneter, gehen Sie mal beim Doktor was holen. Wir hatten, ich glaube heute noch, das Parlament hat einen eigenen Parlamentsarzt. Und da sind die Wehwehchen dazu mal aufgeschrieben worden von den einzelnen Mitgliedern, so wie heute das auch ist, nehme ich an. Ja, und dann bin ich zu Dr. Schramm, der soll noch leben, und habe dann gesagt, Herr Doktor, der Bioware will was. Ah ja, ja, ich weiß schon Bescheid. Und ich hatte dann so eine Umlaufmappe mit, da stand drauf, sofort auf den Tisch, oben drüber der Präsident, sofort auf den Tisch. Der Dr. Schramm, Schaum, der hat dann so ein Pilzchen in Papier eingewickelt und mir das in die Mappe getan, also war nur der Pilzchen drin. Ne? Hm. Und ich bin dann in den Plenarsaal rein zu dem Herrn Strauß und habe dann gesagt, Herr Abgeordneter Dr. Strauß, Sie werden gebeten, in die Kabine 12 oder 11 ein Ferngespräch aus München. Er ist direkt aufgestanden, er wusste, was live. Ne? Ich musste aber was sagen, ich konnte ja nicht gut sagen. Hier hast du deine Tablette, ne?
Ja.
Und er nahm sich dann die Mappe und wir beide gingen raus in den Saalumgang, rechts und links neben dem Plenarsaal. Da stand schon ein Glas Wasser, was ich vorher hingestellt hatte, und er nahm sich Bildchen, Schluck Wasser drauf. Und dann sind wir beide Arm in Arm die Wandelhalle, früher Wandelhalle, heute nennt man die Lobby, so ein bisschen auf und ab spaziert, schön langsam, ohne Gespräch, ohne allem. Und wie es ihm dann besser ging, also die Tablette fing wohl an zu wirken und ihm ging es besser, da blieb er plötzlich stehen und sagte, ich danke schön, du Preis, aber das Schönste am Bonn ist immer der Schnellzug nach München, merkt ihr das, Saupreis.
Das war ja
aber das,
ein Highlight.
Das sind Sachen, die erlebt worden sind, aber nirgendwo steht. Und ich habe in diesem Rahmen schon mal populäre Journalisten gefragt, unter anderem auch Herrn Nowotny und auch Herr Appel oder Norbert Blüm, der Minister, ob wir uns mal zusammensetzen könnten und dann mal in ein Mikrofon sprechen, so, wie war das dazu mal? Wie haben Sie und Sie und Sie das miterlebt? Und vorbereitet hatte ich das schon bei Bouvier, bei der Buchhandlung Bouvier in Bonn.
Ja.
Und auch, aber es hat nachher gescheitert.
Schade. Ja, aber vielleicht nochmal.
Da kann man nichts dran machen.
Vielleicht nochmal, irgendwo habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Sie auch mit Brandt ein gutes Verhältnis hatten, mit dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt. Und dass Sie auch persönliches Verhältnis zu ihm hatten, ja?
Ja, und diese persönlichen Verhältnisse, die man zu den einzelnen Abgeordneten, Mitgliedern oder Spitzenpolitiker oder Vollblutpolitiker, wie ich gesagt habe. Das war unter anderem auch mit Willy Brandt oder mit Rainer Barzel, aber auch mit Dr. Kohl und erst recht mit Helmut Schmidt.
Ja.
Ich hatte ein unwahrscheinliches gutes Verhältnis zu den Spitzenpolitikern des Parlaments. Ich betone, ein besonders gutes Verhältnis. Zu den anderen Mitgliedern hatte ich natürlich auch ein gutes Verhältnis, freundschaftlich verbunden. Es ging bis zur familiären Freundschaft. Ein ehemaliger Minister ist der Patenonkel von meinem ältesten Sohn. Zum Beispiel Willy Brandt habe ich kennengelernt als regierender Bürgermeister bei irgendeiner großen Veranstaltung in Berlin. Der Bundestag hatte dort eine Sitzungswoche und in dieser Sitzungswoche war eine große Veranstaltung. Und ich komme im Moment nicht drauf, das war im Grunewald, in einem riesengroßen Haus. Und eine große, breite Freitreppe ging dort hoch und oben auf dem Plateau, da stand auf der einen Seite ein Kollege im Frackuniform und ich auf der anderen. Und Willy Brandt kommt mit der Ruth, Frau Ruth, die Treppen hoch. Und irgendwas muss am Kleid gewesen sein von der Ruth. Da blieben beide stehen und ich habe direkt gesehen, dass der Saum da unten auf war. Ich hatte eine Büroklammer in der Hand, am Spielen damit. nicht drauf zu warten, ob da jetzt der Sohn von der Ruth kaputt geht. Nein. Das war purer Zufall. Da habe ich gesagt für ihn, ach, wissen Sie was, Herr Regierender, das mache ich. Und da habe ich die Büroklammer in der Kleiderring gesagt. Ja. Von dem Tag an waren wir drei Freunde.
Waren Sie auch per Du mit dem Willy Brandt?
Wenn wir alleine waren, hat er zu mir Karl-Heinz gesagt und ich Willy. Mhm. Für Frau Brandt habe ich natürlich nicht Ruth gesagt. Mhm. Nein, das war für mich die Frau Brandt. Mhm. Kam ein Dritter dazu, war es direkt der Herr Abgeordnete oder der Bundeskanzler oder der Minister.
Ja, ja. Also das mussten Sie trennen dann irgendwie.
Da gibt es noch andere. Eine Abgeordnete von der CDU war zur gleichen Zeit auch Schriftführerabgeordnete. Und kurz vor Beginn, sie ist auf dem Weg zum Präsidium hin, um sich neben dem amtierenden Präsidenten hinzusetzen, bricht ihr der Absatz ab vom Schuh.
Ja, je.
Und sie hat auch noch so hohe Böms, hat man die, glaube ich, früher genannt. Ja, was soll man machen? Den Schuh habe ich genommen, so unter dem Frack. Bei uns in den Aufenthaltsraum, da haben wir genommen einen Nagel, dann dumm, von oben runter den Absatz festgenagelt und dann wieder unter den Frack getan, aufs Präsidium gegangen, da saß sie schon mit einem Fuß im Schuh, der andere Fuß, der war nur im Strumpf, dann habe ich mich dahin gekniet, als wenn ich irgendwas da verbessern wollte, den Schuh dahingeschoben. Und das hat kein Mensch gemerkt, dass den Schuh da kaputt gegangen ist oder dass sie ihn wieder bekam.
Ja, aber das ist natürlich dann ihre tolle Leistung, das hinzukriegen, so diskret, dass es keiner merkt. Und ich denke, das ist ja auch besonders schön. Und wenn Sie davon erzählen, ich merke von Ihrer Begeisterung, wir könnten stundenlang noch drüber sprechen. Aber die Zeit läuft uns weg. Aber ich möchte noch auf ein, zwei Sachen ganz kurz hinkommen. Sie haben ja auch ein Buch veröffentlicht. Karl-Heinz Schmidt im Dienst des Hohen Hauses 1949 bis 1991. Und da steht auch ganz, ganz viel drin. Wir können leider heute nicht mehr darüber sprechen, aber Sie haben auch noch was gesammelt im Bundestag, die Strichmännchen, also alles, was die Abgeordneten oder Parlamentarier so während der Sitzungen vielleicht gekritzelt haben, da haben Sie auch einiges zusammengestellt, vielleicht kurz nochmal dazu was.
Ja. Also mit Genehmigung des Präsidenten, zweiter Bundestag, da habe ich eine Zeichnung auf einem Platz von einem Abgeordneten gesehen, die hat mich dermaßen fasziniert. Ich habe den Abgeordneten, der war von der FDP, habe ich gefragt, bitteschön, und Vizepräsident, haben Sie das gemalt? Ja, hab ich gesagt, darf ich es behalten? Ja, nimm. Das war auf der 100. eine Dorfidylle gezeichnet, mit Kugelschreiber. Ob dazu mal schon Kugelschreiber gab, weiß ich nicht. Auf der 100. Tagesordnung des Deutschen Bundestags. Unwahrscheinlich prima. Schön. Und künstlerisch. Und daraufhin, Tag oder zwei später, habe ich dann den amtierenden Präsidenten gefragt, bitteschön, das hat mir der Abgeordnete sowieso gegeben, ich komme im Moment nicht auf den Namen drauf, Beckmann von der FDP. Darf ich das behalten? Ich soll es behalten und sammeln, und wenn ich mal so alt wäre wie er, da könnte ich da vielleicht was Gutes draus machen. Und es ist geschehen. Ich habe von dieser Zeit an nicht systematisch, wenn ich gesehen, da lag was, Kritzelei oder Strichmännchen oder was ich auch ganz verrückt drauf war, das waren Manuskripte, handgeschrieben von Kohl, Helmut, von allen Größen. Das habe ich alles gesammelt, und wie ich dann in Pension war, da kam der Westdeutsche Rundfunk und hat dann sich das angeguckt. Und da bekam ich von denen die Anweisung, das zu einem Museum zu machen. Und dann hieß es auch, das kleine Museum im Bundeshaus. Und diese Sammlung nannte ich dann Strichmännchen. Und das wurde eine Ausstellung mit Bombenerfolg durch ganz Deutschland. In allen Großstädten in Deutschland ist diese Ausstellung nicht nur gezeigt, sondern auch gewürdigt worden mit Eintrag des Goldenen Buch von demjenigen, der das arrangiert hat, ob das in Siegburg war oder in Augustin, der Franz Möller, der ehemalige Landrat von hier, den ich hoch verehre, der war dazu mal dabei und auch der Initiator gewesen für die Eintragung ins Goldene Buch. Aber in Berlin ist die Ausstellung zweimal gewesen, in Leipzig, in Dresden. Wo sie nicht war, das war Saarbrücken. Warum, weiß ich nicht mehr. Heute hat diese Sammlung das Stadtarchiv als Schenkung von dem Platzmeister, das ehemaligen Platzmeister.
Bonner Stadtarchiv.
Bonner Stadtarchiv.
Herr Schmidt, wir könnten stundenlang weiterreden, ich sagte es eben schon, aber unsere Sendezeit ist jetzt wirklich zu Ende. Leider können wir nicht mehr weiter erzählen, aber Sie haben ganz, ganz viel erzählt, was so spannend war. Ich denke, unsere Hörer, die sich vielleicht noch an die Zeit erinnern können, aber auch vielleicht auch jüngere Hörer, können das bestimmt spannend gefunden haben, wie das damals so war, wie der demokratische Wandel dann sich entwickelt hatte und ja, die Bonner Republik, wie man sie ja auch genannt hat, wie die eben damals so gewesen ist und die Erlebnisse, die Sie ganz nah dran an den hohen Tieren, wie man so schön sagt, gehabt haben, das war ja auch ganz spannend und ich denke, da können Sie auch ganz stolz drauf sein, was Sie alles erlebt haben und vor allen Dingen, was Sie alles diskret regeln konnten oder auch mussten und das war ja auch Ihre Aufgabe und eine tolle Zeit, denke ich, war das für Sie. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken, Herr Schmidt, dass Sie zu uns ins Studio Merten gekommen sind und uns ganz viel über diese Zeit als Saaldiener im Bonner Bundestag und als Platzmeister später erzählt haben. Vielen Dank.
Bitteschön und alles Gute.